Die Bibelstunde heute Abend wird uns Christoph Schröter halten zu dem Thema Hunger nach dem echten Leben. Ich denke, die Lieder haben uns da schon ganz gut drauf eingestimmt. Und ich lese aus Markus 10 die Verse 17 bis 31. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm: Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Er aber ging, entsetzt über das Wort, traurig weg, denn er hatte viele Güter. Und Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen? Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber gerieten ganz außer sich und sprachen zueinander: Und wer kann dann errettet werden? Jesus aber sah sie an und spricht: Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Petrus begann und sagte zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Ich bete. Ja, Vater im Himmel, hab Dank, dass wir das lesen dürfen, dass bei dir nichts unmöglich ist. Alles ist dir möglich, und so wie es dir möglich war, mich und uns alle hier zu erreichen, mit deiner Liebe, mit deiner Gnade und auf dich auszurichten, so lass es auch heute Abend geschehen, dass wir auf dich ausgerichtet werden, auf dich hören, auf das, was du uns zu sagen hast. Danke für dein Wort, das du uns gibst. Danke für den Bruder, der uns am Wort dient. Möchte ich dich bitten für Christoph, dass du ihn segnest und bevollmächtigst, uns dein Wort so zu sagen, wie du es ihm aufgetragen hast. Und lass uns recht hinhören, nicht weghören, sondern lass uns angesprochen sein und auch offen sein, uns zu verändern, dass wir nicht bestürzt weggehen, sondern dass wir bereit sind, das zu tun, was du von uns möchtest, weil es uns zum Segen dient. Amen.
Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Das ist ja die Frage schlechthin, oder? Die Frage betrifft uns alle. Wir alle wollen leben. Wir finden das Thema in den Religionen. Die Fragen, was kommt nach dem Sterben und wie kann ich es beeinflussen? Wir finden das Thema in der Literatur, denken wir zum Beispiel an die Suche nach dem Heiligen Gral oder dem Jungbrunnen. Wir finden es in der Gesellschaft in allen Epochen. Im Mittelalter zum Beispiel konnte man sich das ewige Leben mit Geld kaufen oder man ging ins Kloster, was die Chancen etwas verbessert hat. Und heutzutage versucht man es mit einem ausgewogenen Lebensstil, mit Sport, mit guter Ernährung, das Altern zumindest ein bisschen zu verlangsamen. Und nach wie vor wird ja nach dem Jungbrunnen gesucht. In den USA kann man sich zum Beispiel in einer Klinik frisches Blut von Teenagern spritzen lassen. Es werden Milliarden in die Forschung investiert, wie man das Altern bremsen oder am besten ganz stoppen und so ewiges Leben schaffen kann. Bis zum finalen Durchbruch kann man seinen Körper einfrieren lassen oder zumindest den Kopf, um auch wirklich dabei zu sein, wenn die Menschen einmal ihren letzten Feind, den Tod, besiegt haben werden. Wer nicht genügend Geld hat für einen Platz im Gefrierschrank oder wem der Glaube fehlt, der muss unsere Frage, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen, anders beantworten. Eher im kleinen Stil. Wie kann ich Spuren hinterlassen, die bleiben, wenn ich nicht mehr da bin? Wie kann das, was mir wichtig ist, in meinen Kindern weiterleben, meine Werte, meine Ansichten? Wie kann ich was schaffen, dass man sich an mich erinnert, wenn ich nicht mehr da bin? Was bleibt von mir, wenn ich sterbe? Irgendwas von mir muss doch bleiben. Ich kann doch nicht so einfach völlig weg sein. Wir Menschen haben diese Sehnsucht nach Ewigkeit im Herzen. Wir spüren, dass es irgendwie falsch ist, wenn unser Leben einfach verschwindet, als sei es nie da gewesen. Und wenn jemand all diese Fragen nach der Ewigkeit dennoch nicht stellt, dann tickt die Uhr ja trotzdem oder erst recht. Dann verlagert sich die Frage nach dem Echtleben zwangsläufig auf das bisschen Leben vor dem Tod. Wenn schon die Quantität des Lebens begrenzt ist, dann will ich doch zumindest maximale Qualität rausholen, was geht aus diesem schmerzhaft begrenzten Leben. Möglichst viel Ewigkeit vor dem Tod, möglichst viel erleben, möglichst viel sehen, möglichst viel reisen, möglichst viel schaffen, möglichst viel erreichen, möglichst viel haben, möglichst viel fühlen, möglichst viel genießen, möglichst gut leben. Dieser Hunger nach Leben, es ist so stark und gleichzeitig sehen wir jeden Tag, wie in dieser Welt brutal und sinnlos gestorben wird und das teilweise völlig unerwartet und verfrüht. Oder wie schwere Schicksalsschläge die Lebensqualität von einem Moment in den anderen ins Bodenlose stürzen lassen und wie Lebensträume und Ziele sterben. Was für eine Diskrepanz zwischen unserem Lebenshunger und der brutalen Realität des Sterbens in allen Facetten. Über all dem steht der verzweifelte Schrei der Menschheit. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Schauen wir doch diesen jungen Mann mal genauer an, der damals stellvertretend für alle Menschen diese Frage gestellt hat. Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Wer war dieser Mann? Naja, zunächst mal lesen wir, dass er reich war. Der Mann lebte im Wohlstand, ihm ging's gut, genauso wie den meisten von uns. Die Evangelisten Matthäus und Lukas verraten uns zudem, dass er eine recht angesehene Person war. Der hatte also einen ganz guten Status in seinem religiösen sozialen Umfeld. Er war also nicht nur im materiellen Sinne reich, sondern der hatte alles, was man halt so haben konnte. Wie ist er denn dazu gekommen? Man kann ja auf ganz unterschiedliche Art und Weise zu Reichtum und Ansehen kommen. Viele Wege dorthin sind ja nicht unbedingt gut und ehrenhaft. Aber unser junger Mann war wohl echt anständig und ehrlich bemüht, ein guter Mensch zu sein. Der Mann war reich und der Mann war gut. Eigentlich alles super. Und trotzdem war er unzufrieden. Wie kann das sein, obwohl es ihm ja so gut ging? Wir wissen das ja, man streitet darüber, ob Geld glücklich macht. Und inzwischen ist die Forschung sich zumindest darin einig, dass ein gewisser Teil der Menschen chronisch unzufrieden ist, ganz unabhängig vom Kontostand. Jedenfalls war unser junger Mann nicht satt. Er hatte Hunger nach mehr, Hunger nach echtem Leben, Hunger nach ewigem Leben. Und mit diesem Hunger, seiner Frage nach dem ewigen Leben, geht dieser Mann zu Jesus. Also zu der Person, die über sich selbst Dinge gesagt hat wie, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Oder, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus ist offensichtlich eine gute Adresse, um diese zentrale Menschheitsfrage zu stellen. Was haben wir also? Ein reicher, guter Mann, der Hunger nach mehr hat, stellt die zentrale Frage, die Frage nach dem ewigen Leben, dem Fachmann in puncto Leben, Jesus. Bei diesen optimalen Voraussetzungen ist das Happy End ja eigentlich sicher, oder? Naja, wir wissen, wie es ausgeht. Am Ende geht der Mann traurig weg und Jesus geht ihm nicht nach, sondern er setzt sogar noch eins obendrauf, indem er seinen Jüngern sagt, dass Menschen wie dieser Mann unmöglich bei Gott und in der Ewigkeit ankommen werden. Diese Geschichte verläuft so irritierend mit diesem guten Start und dem tragisch harten Ende. Wieso lässt Jesus zu, dass es so ausgeht? Wieso geht er ihm nicht nach? Schon seine erste Antwort klingt irgendwie seltsam abweisend. Was nennst du mich gut? Nur einer ist gut, nämlich Gott. Was ist denn an guter Meister so verkehrt? Jesus verdient doch nun wirklich das Attribut gut. Nun, Jesus schaut eine Ebene tiefer. Er durchschaut, was der Mann für ein Verständnis von gut hat. In seiner Welt gibt es gute Menschen, weniger gute Menschen, super gute Menschen, gar nicht gute Menschen. Und Jesus ist einer von den Guten, genauso wie er selbst. Damit liegt der Mann ja auch gar nicht falsch. Offenkundig gibt es in dieser Welt schlechte und gute Menschen. Es macht doch einen Unterschied, ob jemand in den Tag geht, um mit seiner Arbeitskraft anderen Menschen zu helfen, oder ob jemand mit der Absicht aufsteht, ein paar Menschen umzubringen. Und das sind ja nur ganz plakative Optionen. Natürlich gibt es 1000 Abstufungen dazwischen. Was ist also das Problem? Ich versuche es mit einem Beispiel. Kennt ihr den Mount Klotz? Wer ihn nicht kennt, das ist eine sehr bedeutsame Erhebung im Karlsruher Stadtgebiet. Ich habe es extra für euch ausprobiert. In einer Minute kann man den Gipfel gut erreichen. Aber der Mount Klotz ist ja nicht der einzige Berg von Karlsruhe. Da gibt es zum Beispiel noch den Turmberg. Und der Turmberg ist eine ganz andere Kategorie von Berg. Wer von euch ist die 528 Treppenstufen schon mal hochgelaufen? So wenig. Ja, für den Turmberg muss man schon fit sein. Mount Klotz Fitness reicht nicht für den Turmberg. Jeder, der es probiert, wird zugeben, ist ein klarer Unterschied. Und genauso wie diese Berge unterschiedlich hoch sind, sind Menschen unterschiedlich gut. Aber wenn wir diese wichtigen Karlsruher Berge mal versetzen und vor den Mount Everest stellen, dann wird die Frage, welcher Berg hoch ist, Mount Klotz oder Turmberg, absurd lächerlich. Und es wird auch absolut irrelevant, ob ich persönlich nur Mount Klotz Fitness oder Turmberg Fitness habe. In beiden Fällen werde ich den Gipfel dieses Berges nicht erreichen. Denn wenn der Mount Everest ins Spiel kommt, dann verändert sich der Maßstab, die Höhenmeterskala, komplett. Welcher Berg ist hoch? Mount Klotz oder Turmberg? Nur einer ist hoch. Und wenn ich mit meiner Turmberg-Fitness versuche, diesen Berg zu besteigen, dann werde ich scheitern. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werde ich sogar tödlich scheitern. Nur einer ist gut, Gott. Mit meiner Turmberg-Fitness werde ich nie bei ihm ankommen. Es ist unmöglich. Wie kommen wir Menschen überhaupt auf den Gedanken, dass es möglich sein sollte, mit ein bisschen mehr Gutsein dem wahren Gott nahe zu kommen? Klar, bei einem von Menschen geschaffenen Gott mag das funktionieren, dass man mit menschengemachten Regeln auch irgendwie ankommt. Aber wenn wir es mit dem wahren Gott zu tun haben, dem Schöpfer des Universums, dann sind alle menschlichen religiösen Ansätze chancenlos. Religion, welcher Ausprägung auch immer, auch die christliche, ist zum Scheitern verurteilt. Mit Religion komme ich bei Gott nicht an und damit auch nicht beim ewigen Leben. Wie wird mein Hunger nach echtem Leben gestillt? Ganz sicher nicht mit Religion. Und deshalb hat Jesus ja auch die Religionsvertreter damals so hart kritisiert. Immer wieder hat er ihnen vorgeworfen, Menschen vom echten Leben abzuhalten, statt sie hinzuführen. Insofern ist Jesus eigentlich kein Religionsstifter, sondern ein Religionskritiker. Das Urteil von Jesus über die Erfolgsaussichten von Religion lautet unmöglich. Trotzdem steckt die Religion so ultratief in uns drin. Jedes Wort dieser Frage trieft vor Religion. Guter Meister, was muss ich tun? Die Gebote weißt du, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Die nächste Überraschung in unserem Text. Obwohl doch Jesus genau weiß, dass Menschen mit religiöser Anstrengung das Leben nicht erreichen werden, beantwortet er die Frage erstmal so, wie es der junge Mann erwartet. Er zählt ihm den zweiten Teil der 10 Gebote auf. Wieso macht Jesus das? Paulus' Antwort darauf ist, durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Das Gesetz, Die Gebote sind den Menschen also nicht gegeben, weil es realistisch wäre, dass wir dadurch zu Gott und zum Leben durchstoßen könnten, sondern damit wir erkennen, dass es chancenlos ist, dass wir mit unserer Fitness nie bei dem einen Guten ankommen können. Die Gebote sind also wie ein Spiegel, der uns unseren Herzenszustand zeigt. Und diesen Spiegel hält Jesus vor das Herz des jungen Mannes. Aber weil sich dessen Verständnis von gut im Bereich von Turmbergfitness bewegt, schockiert ihn das nicht mal sonderlich. Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten, von bei der Jugend auf. Wow, was für eine krasse Selbstüberschätzung. Wie wird Jesus darauf reagieren? Und es folgt die nächste total überraschende Reaktion von Jesus. Er sah ihn an und gewann ihn lieb. Also ich hätte erwartet, dass Jesus auf diese Selbstüberschätzung eher hart reagiert. Denn als Jesus ihn angeschaut hat, was hat er denn da gesehen? Vielleicht der wirklich ehrliches Bemühen und echte Fragen nach dem ewigen Leben. Aber doch auch die riesige Diskrepanz zwischen seinem Level an Gut und dem, was die Gebote Gottes eigentlich für einen Maßstab setzen. Die Europameisterschaft ist längst vorbei, aber ich denke, ein Fußballbeispiel ist okay. Wer von euch hat's gesehen? So wenig. Ich gebe zu, ich habe auch nicht viel gesehen. Aber die letzten 5 Minuten des dramatischen Spiels Deutschland gegen Spanien, die habe ich gesehen. Und die Stimmen nach dem Spiel. Und da hat der Reporter gesagt, das ist eine Mannschaft, die man wieder lieben kann. Sozusagen als Fazit zur EM-Performance der Deutschen. Ja, wieso kann man diese Mannschaft denn wieder lieben? Vermutlich, weil es im Vergleich zur letzten Weltmeisterschaft wieder Spaß gemacht hat, dieser Mannschaft zuzuschauen. Was schön ist, was gut ist, das schauen wir Menschen gerne an. Das lieben wir, so sind wir. Ich weiß ja nicht, wie euer Tag heute lief, wie eure Performance war. War es schön, euch zuzuschauen? Kann man euch heute Abend für das lieben, was sich heute in eurem Leben, in eurem Reden, Denken und Herzen abgespielt hat? Wenn Jesus uns anschaut, dann sieht er alles. Nicht nur, was wir Gutes oder Böses tun oder nicht tun, sagen oder denken. Er sieht, wie wir sind, welches Potenzial zum Bösen wir haben. Er sieht, was zu tun wir imstande wären, wenn wir ein bisschen bewahrende Gnade weniger in unserem Leben gehabt hätten. Wenn wir in anderen Umständen aufgewachsen wären oder leben würden. Wieso liebt Jesus diesen Mann? Wieso liebt er uns trotzdem? Er liebt uns nicht wegen dem, was wir tun. Er liebt uns nicht mal wegen dem, wer wir sind, sondern er liebt uns wegen dem, wer er ist. Gott ist nicht der liebe Gott. Er liebt nicht einfach nur. Gott ist die Liebe zu 100%. Und deshalb ist seine Liebe bedingungslos und völlig unabhängig von dem, was wir tun. Wenn es hier heißt, dass Jesus ihn ansah und liebgewann, dann begegnet uns also die grundsätzliche Herzenseinstellung Gottes uns gegenüber. Obwohl wir ethisch, moralisch Lichtjahre von ihm entfernt unterwegs sind und uns mit unserer Turmbergfitness selbst noch für gut halten und obwohl er alles sieht, hat er uns liebgewonnen. Und das ist der Grund und der Zweck, warum es uns überhaupt gibt. Wir sind da, damit Gott uns lieben kann. Verstehst du? Es spielt keine Rolle, wie dein Tag heute war und wie gut du unterwegs warst oder auch nicht. Er sieht dich an und du bist jetzt in diesem Augenblick von deinem Schöpfer geliebt. Wenn du nachher schlafen gehst, bist du geliebt. Wenn du morgen aufstehst, bist du geliebt. Wenn du morgen deinen eigenen Ansprüchen überhaupt nicht gerecht wirst und abends unzufrieden bist mit dir selbst, bist du geliebt. Und das ist die Hauptsache. Nicht, wie unser morgiger Tag läuft, was wir leisten, ob wir versagen, ob wir in unseren Augen ganz gut durchkommen. Das Entscheidende ist, wir sind geliebt. Ich habe das schon so oft gehört, aber mein Herz hat es noch nicht erfasst. Und deshalb möchte ich es meinem Herzen beibringen, indem ich es immer wieder daran erinnere und dafür danke, gerade dann, wenn es sich nicht so anfühlt und ich mich selbst vielleicht nicht anschauen möchte und mich nicht lieben würde. Danke, mein Gott, ich bin immer noch geliebt. Weiter geht's. Wie zeigt sich denn die Liebe Jesu unserem jungen Mann gegenüber? Wird er nun doch weich? Nein, er wird noch klarer. Das kann Jesus. Wir wissen das aus der Bergpredigt, wo er unsere Herzen in unglaublicher Schärfe seziert und uns zeigt, wie weit unser Denken und unsere ganze Prägung entfernt ist von dem, wie Gott tickt. Und auf einmal geht es gar nicht mehr um unser Tun, sondern um unsere Herzen. Wenn wir die Gebote vorhin mit einem Spiegel verglichen haben, dann ist das, was Jesus daraus macht, wie so ein Rasierspiegel oder Schminkspiegel, der alles nochmal vergrößert und deutlicher darstellt. Ich weiß nicht, ob ihr so einen Spiegel zu Hause habt. Ich habe zum Glück keinen, aber in Hotels hängen die ja im Badezimmer immer rum. Und jedes Mal, wenn ich in so ein Teil reinschaue, denke ich erschrocken. Also so genau wollte ich es jetzt eigentlich gar nicht wissen. Das kann Jesus. Er hält uns den Rasierspiegel vor unser Herz und zeigt uns, wo unser Herz gefangen ist. Und Jesus sprach, eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Er aber ging entsetzt über das Wort traurig weg, denn er hatte viele Güter. Krass, wie sich die Liebe von Jesus hier zeigt, wie er diesem jungen Mann Würde schenkt, indem er seine Herzens- und Lebensentscheidungen respektiert und sie ihm nicht abnimmt. So auf Augenhöhe geht Gott tatsächlich mit uns um. Wir dürfen die Konsequenzen unseres Entscheidens tragen und müssen es ein Stück weit auch. Vielleicht denkt ihr jetzt, bei mir wäre es anders ausgegangen. Ich hätte anders entschieden. Ich hätte nicht traurig weggehen müssen. Mein Herz hängt nicht am Geld. Der Punkt ist, unser Herz ist doch nicht besser als das des jungen Mannes. Zumindest ist es nicht gut im Sinne Gottes. Das heißt, wir alle hätten traurig weggehen müssen und niemand von uns wäre Jesus nachgegangen. Über jedem unserer Leben steht dieses unmöglich. So sehr wir uns anstrengen, wir wären den Everest, nein, wir wären Gott, wir wären das ewige Leben nicht erreichen. Wir können nichts tun, um das ewige Leben zu bekommen, so sehr wir uns anstrengen. Es ist unmöglich. Der Zugang zum Baum des Lebens ist für uns versperrt. Keine Religion, keine Forschung, keine sonstigen menschlichen Bemühungen werden das ändern. Wir werden nie im ewigen Leben ankommen. Es sei denn, spannend ist, wie diese Geschichte heute bei Lukas einsortiert ist. Im Lukas-Evangelium begegnet Jesus kurz nach unserem jungen Mann noch einem zweiten reichen Mann. Dieser zweite reiche Mann hieß Zachäus und war in so ziemlich jeder Hinsicht das Gegenteil unseres jungen Mannes von heute Abend. Wie war Zachäus zu seinem Reichtum gekommen? Genauso ehrenhaft und gut? Nee, der hat gemeinsame Sache mit den Römern gemacht, für sie die Steuern eingetrieben und dabei ordentlich was für sich zur Seite gelegt. War er angesehen? Natürlich nicht. Er war so ziemlich das Hinterletzte, richtig schlecht. War er religiös? Vermutlich nicht sonderlich. Zachäus war in jeder Hinsicht maximal Mount-Klotz-Niveau. Mieseste Voraussetzungen auf dem Weg zum Leben. Und trotzdem geht diese Geschichte gut aus. Dieser zweite böse Mann findet tatsächlich das Leben. Wie kann das sein? Das ist ja verkehrte Welt. Ja, tatsächlich, Jesus bestätigt das selbst im letzten Vers unseres Textes. Bei ihm ist verkehrte Welt, alles umgekehrt im Vergleich zu unserem menschlichen Denken. Der gute Reiche verpasst das Leben und der böse Reiche bekommt's. Man könnte gerade meinen, dass auf dem Weg zum Leben nicht unsere Schuld das Hauptproblem ist, sondern unser Gutsein. Und tatsächlich, so ist es. Mit Gutsein, mit Religion kommen wir bei Gott nicht an und damit auch nicht im ewigen Leben. Wie ist es dann auf einmal doch möglich, dass ein Reicher gerettet wird und das Leben findet, noch dazu ein böser Reicher? Jesus hat doch gesagt, gerade eben noch, dass es eigentlich unmöglich ist. Wieso klappt es bei Zachäus? Jesus aber sah sie an und spricht, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Wie komme ich mit meiner Turmberg-Fitness auf den Everest? Gar nicht. Es sei denn, jemand schickt mir einen Hubschrauber und fliegt mich hoch. Wie komme ich zu Gott? Wie komme ich ins ewige Leben? Gar nicht. Es sei denn, Gott kommt runter, holt mich ab und bringt mich hoch. Gott hat tatsächlich einen Rettungshubschrauber geschickt, Jesus. Was für uns Menschen unmöglich ist, das hat Gott getan. Er hat uns in Jesus abgeholt und bringt uns zum Ziel. Paulus formuliert es so: Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch seines Sohnes. Was für eine Liebe! Gott schaut nicht einfach zu, wie wir dem Todesabgrund entgegenrennen. Er startet eine unglaubliche Rettungsaktion. Denn Gott will, dass wir ewig leben. Genauso wie ich manchmal Hunger auf Pizza habe, weil es tatsächlich auch Pizza gibt, haben wir miteinander so einen Hunger nach Leben, weil es dieses echte und ewige Leben auch tatsächlich gibt und weil es Gott für uns bereithält. Wie können wir denn darauf reagieren, dass Gott uns diesen Rettungshubschrauber, seinen Sohn, geschickt hat? Wir können es machen wie mein Bruder. Mein Bruder ist als Jugendlicher in den Bergen mal abgestürzt. Und als der Rettungshubschrauber kam, wollte er nicht einsteigen, weil er Angst vor den Kosten hatte. Er wusste, so ein Rettungsflug ist richtig teuer und so viel Geld habe ich nicht. Die Retter haben ihn dann überzeugt, dass er nichts bezahlen muss, sondern dass es für solche Fälle einen Fonds gibt. Das heißt, jemand anderes übernimmt die Kosten, jemand anderes hat bezahlt. Und so hat er schließlich eingesehen, dass er aus eigener Kraft im Krankenhaus nicht ankommen wird und dass er sich nicht um die Kosten Sorgen machen muss, sondern um sein Leben. Was kostet denn dieser Flug im Jesus-Hubschrauber? Unglaublich viel. Viel mehr, als wir mit unseren guten religiösen Anstrengungen jemals bezahlen können. Jemand anderes hat die Kosten übernommen. Jemand anderes hat bezahlt. Paulus schreibt: Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen. Gott wurde arm. Das heißt, auch für ihn war diese Rettungsaktion richtig teuer. Man muss sich das mal vorstellen. Dieser Gott, dem alles gehört, der unglaublich reich ist, der wurde arm. Was für ein hoher Preis. Gott hat sein wertvollstes, teuerstes, liebstes, seinen Sohn für uns gegeben. Und der ist am Kreuz für uns gestorben und hat mit seinem Leben bezahlt. Das definiert unseren Wert. Nicht, was wir tun oder was wir können, sondern dass Gott alles gegeben hat, was er hatte. Dass er, der so reich ist, arm wurde. Das bestimmt unseren unglaublichen Wert. Wir bekommen diese wahnsinnig teure Rettungsaktion tatsächlich geschenkt. Ewiges Leben kann man sich nicht erarbeiten. Leben bekomme ich nur, wenn ich es mir wie ein Kind schenken lasse. Ich kann also gar nichts beitragen, wenn ich einmal im Hubschrauber sitze. Irgendwas muss ich doch beitragen können, damit wir das Ziel auch sicher erreichen. Sollte ich vielleicht so tun, als würde ich Turmbergtreppen steigen? Hilft das vielleicht? Oder wenn ich ein paar Kletterbewegungen mache, Luftklettern sozusagen. Hallo, schon vergessen, ich sitze in einem Hubschrauber. Das, was ich vorher gemacht habe, macht überhaupt keinen Sinn mehr. Ich bin in einem völlig anderen System. Die alten religiösen und nicht religiösen Versuche, ein besserer Mensch zu werden und selbst Leben zu generieren und rauszuholen, sind sowas von vorgestern. Denn ich habe Jesus. Und wer den Sohn, wer Jesus hat, der hat das Leben. Deshalb will ich diesen Jesus besser kennenlernen. Das macht Sinn. Wenn ich in einem Hubschrauber sitzt, dann will ich doch wissen, welche neuen Möglichkeiten er mir bietet, welche Perspektiven er mir eröffnet und wo er mich hinbringt. Und noch viel mehr möchte ich diesen Jesus kennenlernen. Möchte wissen, wer er ist, wer ich in ihm bin, was ich in ihm habe und was er mit mir vorhat in der Ewigkeit, aber auch heute, morgen. Denn wer Jesus hat, der hat das, was die Menschen seit Tausenden von Jahren in Literatur und Gesellschaft und Forschung und Religion vergeblich suchen. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Ja, ich sehe es auch, der Satz geht noch weiter. Wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Ah, das mögen wir nicht so sehr, das klingt so intolerant. Intoleranz passt gar nicht zu unserer Prägung. Es kann doch nicht sein, dass es nur einen Weg zum Leben gibt. Wo kommen wir da hin? Vor einigen Wochen gab es doch diese Hochwassersituation in Süddeutschland. Und da gab es auch diverse spektakuläre Rettungsaktionen. Unter anderem wurde eine Frau mit einem Hubschrauber aus einem Baum gerettet. Jetzt stellt euch mal vor, die Frau hätte gesagt, als der Hubschrauber kam: "Nett von euch, dass ihr kommt, aber ich hätte schon gern eine Auswahl an Rettungsmöglichkeiten. Muss es ausgerechnet ein Hubschrauber sein? Ein grünes Schlauchboot wäre mir viel lieber, da könnte ich selber noch ein bisschen mitrudern." Soweit ich die Nachrichten verstanden habe, ist die Frau dankbar eingestiegen, denn der Hubschrauber hatte für sie eine Funktion: er hat ihr Leben gerettet. Wer verstanden hat, dass es um die Rettung seines Lebens und seiner Ewigkeit geht, der fragt doch nicht nach Toleranz und Alternativen, sondern der greift dankbar zu. Und überhaupt, was soll dieser Gott denn sonst noch geben? Er wurde doch schon arm. Er hat doch schon den denkbar größten Preis für unsere Rettung bezahlt. Er hat uns seinen geliebten Sohn geschenkt und mit ihm alles. Was wollen wir denn noch mehr? Er ist doch nicht intolerant, weil er uns alles hingibt und uns diese Rettung aus Liebe einfach schenkt. Kostet es mich also tatsächlich nichts? Was kostet es mich denn, wenn ich bei diesem Jesus einsteige? Jesus sagt dem jungen Mann: alles. Alles, was in deinem bisherigen Denken wichtig war und wertvoll. Alles, was du bisher als gut und als entscheidend erachtet hast. Lass alles. Dein ganzes reiches religiöses Leben hat keine ausreichende Qualität für das, was ich mit dir vorhabe. Moment, wir haben doch eben gesagt, dass es das ewige Leben geschenkt gibt. Und es ist auch so, wir können zu dieser Rettung nichts beitragen. Der Punkt ist ein anderer. Das Alte passt einfach nicht zum Neuen. Deshalb kann es nicht mit. Auch mit einem Hubschrauber hätte ich auf dem Everest doch ein Problem. Ich bin überhaupt nicht gemacht, um da oben zu leben. Mein Turmbergleben funktioniert doch nicht auf dem Everest. Für mich ist da oben Todeszone. Maximal 48 Stunden, dann ist Schluss. In der Gegenwart des heiligen Gottes können wir keine Sekunde überleben. Für den natürlichen Menschen ist bei Gott Todeszone. Und deshalb passiert in dem Moment, wo wir in diesen Rettungshubschrauber einsteigen, ja noch was anderes. Sozusagen, dass wir kompatibel werden für diesen Gott. Paulus schreibt: daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Wenn ich in Jesus bin, dann habe ich eine neue Identität. Die alte ist vergangen. Das heißt, wir sind keine Sünder mehr. Ja, wir sündigen und wir werden schuldig. Aber in Gottes Augen sind wir keine Sünder mehr, sondern Heilige. Also Menschen, die befähigt wurden, in der Gegenwart Gottes zu leben. Und deshalb machen meine alten Reichtümer und religiösen Bemühungen keinen Sinn mehr, sondern ich darf viel mehr lernen, aus dem zu leben, was er mir schenkt. Ja, das fällt unserem Denken so schwer. Wir sind da total gegenteilig vorgeprägt. Kann ich wirklich mein ganzes altes Denken zurücklassen, meine bisherigen Lebenskonzepte und Wertvorstellungen, mein Selbstverständnis als guter Mensch, die Selbstüberhöhung meiner religiösen Aktivitäten als ewigkeitsrelevant, meine Versuche, das Leben selbst zu gewinnen, das, was ich als erstrebenswerte Reichtümer ansehe, was mein Herz besorgt, was mich aufregt. Jesus sagt: lass alles zurück. Nicht, weil es dein Beitrag zu deiner Rettung wäre. Du kannst zu diesem hundertprozentigen Geschenk nichts beitragen, sondern lass es zurück, weil du es nicht mehr brauchst. Es macht keinen Sinn mehr. Ich gebe dir was Neues. Was Besseres. Jesus lädt den jungen Mann ein: komm, folg mir nach. Steig ein. Ich nehme dich mit. Ich still deinen Hunger nach ewigem Leben. Ich schenke es dir. Ich ermögliche es dir. Rettung, Gemeinschaft mit Gott, ewiges Leben bekommst du nicht durch deine Reichtümer und dein Gutsein. Du bekommst es nur in mir, in meiner Person. Wenn du Hunger nach echtem Leben hast, in deiner Ewigkeit, aber auch für deine Gegenwart, gibt es für dich nur eine Option, mich. Und deshalb möchte ich euch heute Abend auch einladen. Vielleicht seid ihr alle schon drin im Rettungshubschrauber Gottes und unterwegs auf dem Flug ins Leben. Aber ich kenne euch nicht alle hier im Saal nicht und erst recht nicht euch alle in den Weiten von YouTube. Und deshalb möchte ich dich einladen. Hast du Hunger nach echtem Leben? Hast du Hunger nach ewigem Leben, nach sinnvollem und erfülltem Leben? Dann steig bei diesem Jesus ein. So unmöglich ewiges Leben für uns Menschen scheint und auch ist, er macht's möglich. Er hat mit seinem Leben dafür bezahlt und nun will er es dir schenken. Die Tür zum Leben steht für dich heute weit offen. Komm doch mit. Zurück zu euch, die ihr schon drin seid. Wir vergessen es ja manchmal, dass wir drin sind in Christus, oder? Und das ist das Zweite, woran ich mein Herz immer wieder erinnere. Erstens, ich bin geliebt und zweitens, ich bin drin. Aber ich brauche die ständige Erinnerung durch Gottes Wort, durch andere Christen. Warum brauche ich die permanente Erinnerung? Weil es ein Glaubensflug ist. Solange wir nicht am Ziel sind, sehen wir das Ziel auch nicht. Wir sehen weder den Hubschrauber Gottes, noch das ewige Leben, noch unsere neue Identität, noch was wir alles in Jesus haben. Wir sehen vielmehr Dinge, die im Widerspruch dazu zu stehen scheinen. Wir sehen Dinge, die überhaupt nicht zu unserem neuen Leben passen. Ich glaube zwar, dass ich in Jesus bin, dass ich geliebt bin, dass ich in ihm auch ein neuer Mensch bin, aber es fühlt sich oft so anders an und sieht so anders aus. Was mache ich denn, wenn das, was mir wichtig ist, nicht gelingt? Wenn ich was Gutes will, aber Schlechtes rauskommt? Wenn ich im Kollegen- oder Familienkreisen echten Bock schieß? Was mache ich, wenn ich zurückfalle in andere, in alte Denkmuster? Fange ich dann wieder an, am Turmberg rumzuklettern? Fange ich wieder an, meine religiösen Anstrengungen rauszuholen, meine alten Reichtümer, die selbstbestimmte Lebensoptimierung? Nein, ich erinnere mein Herz daran, dass das, was in meiner Bewertung gerade so Negatives passiert ist, nichts, aber auch gar nichts daran ändert, dass ich in Christus bin. Ihr Lieben, wenn ihr in Jesus seid, dann seid ihr es morgen Abend immer noch, unabhängig von eurer Leistung. Denn aus dem Christus, da fallen wir nicht wieder raus. Genauso wie Gott bei diesem Rettungsboot der Arche, bei Noah, die Tür selbst verschlossen hat, so hat er uns versiegelt mit dem Heiligen Geist. Niemand wird uns aus seiner Hand reißen. Was er mit uns angefangen hat, das bringt er auch zum Ziel. Darum geh doch nicht zurück ins Alte. Verhalt dich doch nicht so, als seist du noch gar nicht drin, sondern noch draußen. Lern lieber, dich in allem als in Christus zu begreifen. Wenn ich schlaf, ich bin drin. Wenn ich aufwach, danke Herr, ich bin noch drin. Wenn ich arbeite, ich bin drin. Wenn ich in der Familie bin, ich bin drin. Ja, selbst wenn ich in der Gemeinde bin, bin ich drin. Jesus ist mein Lebensraum. Wenn ich sündige, dann falle ich raus aus dem Rettungshubschrauber Gottes. Dann muss ich mich zurückkämpfen zu Gott ins Leben. Dann muss ich mich schlecht fühlen, bereuen, versprechen, es nicht wieder zu tun. Zack, da ist sie wieder, die Religion. Nein, auch wenn ich sündige, bleibe ich drin. Meine Schuld muss mich nicht beschämen, sodass ich mich verstecke, dass ich denke, so kann ich nicht zu Gott kommen. Sondern auch meine Schuld ändert nichts daran, dass ich drin bin. Meine Schuld macht mich zwar traurig, weil sie nicht zum Neuen passt. Aber vor allem erinnert mich meine Schuld daran, dass ich qualifiziert und privilegiert war, einzusteigen und Teil der Rettungsmission Gottes zu werden. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken, hat Jesus gesagt. Deshalb ist der Zachäus drin. Deshalb bin ich drin. Meine Schuld definiert nicht mehr meinen Lebenszustand und mein Sein, sondern Gott definiert mein Sein. Und er hat gesagt, ich habe dafür gesorgt, dass du drin bist. Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr in Christus Jesus sein dürft. Den hat er zu unserer Weisheit gemacht. Durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen und unser Leben wird durch ihn geheiligt. Durch ihn sind wir erlöst. Ihr seid Gerechte, ihr seid Heilige, ihr seid erlöste Menschen in Christus. Das ist eure Identität. Ich merke, wie Schuld in meinem Denken eine hohe Prio hat. Ich bin so geprägt, wenn ich bete, erstmal Schuld bekennen. Total genial finde ich da das Vaterunser. An welcher Stelle kommt da die Bitte um Schuldvergebung? An erster Stelle? An zweiter? An fünfter? Selbst meine Alltagsbedürfnisse kommen noch davor. Auch meine Schuld ändert nichts an dem, was Gott getan hat. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Was für uns unmöglich ist und unmöglich bleibt, das hat Gott möglich gemacht. Eine letzte unerwartete Antwort von Jesus wollen wir uns kurz noch anschauen. Es fehlen ja noch ein paar Verse. Petrus stellt eine Frage. Er will wissen, was sie, die Jünger, dafür bekommen, dass sie alles aufgegeben haben und Jesus nachgefolgt sind. Und wir denken, Petrus, echt jetzt? Du traust dich, diese Frage zu stellen? Und gespannt warten wir auf die Rüge von Jesus. Aber Jesus rügt ihn nicht, sondern bestätigt Petrus, dass es sich absolut lohnt, etwas für ihn aufzugeben. Ist das so? Lohnt sich's wirklich? Wer von euch hat es denn schon mal ausprobiert? Was hier steht, lässt sich ja tatsächlich ausprobieren. Ich denke, wir könnten viele Geschichten in diesem Raum hören, wo Menschen sich glaubend darauf eingelassen haben, in ihrem Leben aufzuräumen und Platz zu machen, damit Jesus mehr Raum bekommt. Und hat sich's gelohnt? Waren wir danach ärmer oder reicher? Hatten wir danach mehr oder weniger Leben, Freude, Freiheit? Ich denke, wir könnten uns viele Beispiele erzählen, wo wir Dinge losgelassen haben, die zum alten Leben gehörten und wie wir danach mehr Lebensfreude hatten. Wir haben dafür jetzt keine Zeit mehr, aber ihr könnt es zum Beispiel in euren Kleingruppen, Hauskreisen nachholen. Das Umgekehrte gibt es natürlich auch. Mancher Christ hat vielleicht deshalb so wenig Freude und so ein frustrierendes Glaubensleben, weil Jesus so wenig Raum in seinem Herzen hat und so viele andere Dinge drin sind. Nach wie vor gibt es ja ganz viele konkurrierende Anwärter auf unsere Herzen. Jesus selbst spricht von Disteln, von Dornen, von Sorgen, von Reichtum, von Vergnügen. Alles Mögliche kämpft um unser Herz. Und das immer mit dem gleichen Ziel, nämlich, dass wir vergessen, dass wir geliebt sind und dass wir vergessen, dass wir drin sind in Christus und damit in einer völlig neuen Lebensrealität. Was passiert, wenn wir es vergessen? Wir krabbeln wieder auf unseren alten Hügeln rum. Denn die alten Hügel sind ja noch da, auch wenn wir in Jesus sind. Wenn wir es vergessen, gehen wir zurück zu Mount Klotz und zum Turmberg, zurück zu unseren alten religiösen Anstrengungen, unseren alten Reichtümern, unserer eigenen Lebensoptimierung. Wenn wir vergessen, dass wir in Christus sind, fangen wir wieder an, rumzuwursteln in den alten Unmöglichkeiten. Oder wir hängen unser Herz wieder an vergängliche Dinge und die damit verbundenen Sorgen und leiden darunter, dass in unserem Leben so wenig ewiges Leben ist. Und Gott ist so gnädig und ruft uns in Jesus immer wieder neu, komm, folg mir nach. Vergiss die alten Hügel, lass den alten Kram. Ich sehe, wie sich dein Herz wieder an wertlose Dinge gewöhnt hat. Du musst da nicht bleiben. Ich habe was Besseres für dich. Du darfst tauschen. 1990, nach dem Fall der Mauer, konnten die ehemaligen DDR-Bürger ja ihre Ostmark umtauschen in D-Mark. Warum? Naja, das Alte war vergangen. Die DDR gab es nicht mehr. Die Ostdeutschen lebten auf einmal in einem anderen System, politisch gesehen in einem anderen Land mit einer anderen Währung. Aber wie cool, sie konnten ihre nutzlos gewordenen Werte umtauschen in neue Werte. Ich weiß, das ist ein ultraschwacher Vergleich für die Tauschmöglichkeit, die Gott uns schenkt. Allein der Wechselkurs ist bei ihm so viel besser. Nicht 1:1, sondern 1:100, sagt unser Text. Und trotzdem wittert vielleicht mancher jetzt den religiösen Appell. Wirf deine Briefmarkensammlung in den Müll, kündige deinen Netflix-Account, gib dein Hobby auf, damit du mehr Lebensfreude hast. Ja, da ist die Religion schon wieder und dieser Versuch, sich das ewige Leben selbst zu erarbeiten. Was hat den Petrus denn motiviert, ganz freiwillig alles zu verlassen und einzutauschen? Es war ganz bestimmt kein religiöser Appell, sondern es war die Begegnung mit Jesus. Er hat ihn kennengelernt. Er hat erkannt, hier ist viel mehr, als ich bisher hatte. Hier kann ich das vergängliche, vermodernde, so leicht brennbare Strom meines alten Lebens umtauschen in bleibendes Gold. Hier wird mein Hunger nach Leben gestillt. Petrus hat diesen im Acker vergrabenen Schatz gefunden. Er hat eine Ahnung von dem bekommen, was Paulus später so formuliert hat. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ja, dieser Schatz im Acker bewirkt in meinem Leben nur wenig, wenn ich nichts davon weiß. Dass Gott mir alles geschenkt hat, bleibt eine schöne Aussage mit wenig Alltagsrelevanz, wenn ich diese Schätze nicht ausgrab, um rauszufinden, was mir denn alles geschenkt ist. Ich muss doch wissen, was mir gehört, sonst benutze ich es nicht. Und deshalb ist es Gott so wichtig, dass wir wissen, was er uns geschenkt hat. Wir haben nicht den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Also, was mache ich im Hubschrauber Gottes? Laufe ich noch auf Hügel? Nein, ich lerne die Hubschrauberausstattung kennen. Ich lerne kennen, wer dieser Jesus ist und ich lerne Stück für Stück, was meine neue Identität in ihm ist und was ich in ihm habe. Und ich grab nach Schätzen in seinem Wort und selbst im Ackerdreck meines Alltags und tausche fröhlich Altes und Vergängliches gegen Neues und Ewiges. Und wenn ich es vergesse, dass ich geliebt bin und dass ich drin bin, dann lasse ich mich von euch erinnern. Und wenn ihr es vergesst, dann erinnere ich euch. Und gemeinsam laden wir die ein, die noch nicht drin sind. In diesem Sinn, guten Flug. Ganz konkret, was steht denn morgen bei euch alles auf der Liste an angenehmen und unangenehmen Dingen? Sind diese Dinge an sich das Leben? Werden sie euren Hunger nach echtem Leben stillen? Werden sie euch näher zum ewigen Leben bringen? Nein. Aber Jesus wird es. Deshalb lasst uns doch in allem, was uns so durch den Kopf schwirrt, was morgen im Kalender steht, in unserer tatsächlichen neuen Realität leben. Als von Gott Geliebte, als Menschen, die in Christus sind und als Menschen, die zu einem genialen Wechselkurs tauschen dürfen. Altes, Unvergängliches gegen Neues und Ewiges. Was können wir ganz konkret mitnehmen aus diesem Abend in den morgigen Tag? Erstens, Gott schaut mich an und beliebt mich bedingungslos. Gott hat's möglich gemacht. Ich bin und ich bleibe drin in Christus. Und ich darf ihn kennenlernen und rausfinden, wer ich in ihm bin und was ich in ihm habe. Und ich darf tauschen. Vergängliches gegen Ewiges. Ich bete. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du runtergekommen bist, dass du klein geworden bist, dass du in unseren Dreck, in unsere Schuld, in unsere Dunkelheit, in unser Unmöglich hineingekommen bist und dass du uns da rausholst. Danke, Herr Jesus, dass das, was du von diesem jungen Mann, wozu du ihn einlädst, dass du es selbst getan hast. Du hast deinen ganzen Reichtum weggegeben an die Armen, nämlich an uns, damit du einen Schatz im Himmel hast, nämlich uns. Danke, Jesus, dass wir für dich so unglaublich wichtig sind, dass du uns bei dir haben willst, dass du die Ewigkeit, dass du das Leben, dass du das mit uns teilen willst, wer du bist und was du alles hast. Und deshalb wollen wir dich einladen an diesem Abend und dich bitten, Herr, erfülle unsere Existenz mit deinem Leben. Ergreife du uns, Herr Jesus, nimm du uns für dich in Beschlag. Ich danke dir, wir danken dir, Jesus, dass das unser höchster denkbarer Gewinn ist, wenn wir dich haben. Danke, du lieber Herr. Amen.